Ja, liebe Gemeinde, liebe eben Getauften, liebe Gäste, heute ist ja der zweite Advent. Und Advent bedeutet ja Ankunft, das ist die Zeit der Vorbereitung, der Spannung, der Erwartung und der Hoffnung. Die Bibel sagt ja, Hoffnung ist das zu glauben, was man nicht sieht. Aber wenn wir etwas hoffen, brauchen wir trotzdem oder suchen wir zumindest nach Zeichen, die ankündigen, dass die Erwartung auch tatsächlich in Erfüllung geht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Zeichensuche wart. Und ich meine jetzt ganz einfache Zeichen. Verkehrszeichen, die sucht man ja meistens nicht gerade, sondern man ärgert sich höchstens manchmal, wenn da plötzlich eine 30 kommt oder so. Aber bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich irgendwo hinkomme, in eine Gemeinde, in eine Gaststätte, dann suche ich meistens gleich voll dringender Hoffnung nach einem Zeichen. So eine kleine stilisierte Frau oder bei mir natürlich ein kleiner stilisierter Mann. Und diese Zeichen zeigen den gesuchten Ort der Entspannung an und ich kann dann zielsicher darauf zusteuern. So ein Zeichen kann ungeheuer erleichtern, wenn man das sieht. Restroom heißt ja der gesuchte Raum, vornehm auf Englisch, also ein Ort der Erholung, der Rast. Dem entspricht im Deutschen am meisten noch das stille Örtchen, aber meistens sagen wir ja Toilette dazu. Gut, ich gebe zu, dieses Beispiel ist vielleicht für Advent ein wenig unpassend, deswegen noch eine andere Geschichte. Ich habe in dem kleinen Ort Buko studiert und nach dem Wochenenden zu Hause kam ich manchmal erst mitten in der Nacht mit dem letzten Zug in Buko wieder an, so 12:45 oder so. Vorher musste ich noch in Strausberg umsteigen. Und einmal war ich im Zug eingeschlafen und hatte das Aussteigen verpasst und bin also weitergefahren, noch eine Station bis zur Endstation nach Strausberg Nord. Dort bin ich ausgestiegen, aber mein Anschluss war weg. Den konnte ich nicht mehr erreichen. Auf dem Bahnhof konnte ich auch nicht bleiben. Dort wurde ich rausverwiesen. Also habe ich mich zu Fuß mit meinem Koffer auf den Weg gemacht. Ich hatte 15 Kilometer in der Nacht über dunkle Straßen und teilweise auch durch Waldstücke zu gehen. Aber gleich nach dem ersten Kilometer sah ich ganz in der Ferne so eine helle Lichterkette. Und ich konnte voller Erleichterung erkennen, dass das die Lichter von Bollersdorf waren. Bollersdorf war zwar nicht Buko, aber ein kleiner Ort kurz vor Buko, oberhalb auf einer Anhöhe. Und diese Lichter, die ich da auf meinem ganzen Weg gesehen habe, die leiteten mich und begleiteten mich die ganze Strecke. Da wollte ich hin. Sie waren so das Zeichen meines Ankunftsortes gewissermaßen. Man könnte fast sagen, die Zeichen des Advent. Na, dort wollte ich ankommen. Und dort würde der Ort sein, wo ich rasten kann, dann endlich. Nun geht es im Predigttext von heute nun nicht nur um so einen Weg nach Buko in der Nacht, sondern um wirklich große Dinge, um die Entwicklung der Welt, um ihr Ende und Ziel, die Frage, worauf läuft eigentlich das alles hinaus, was dürfen wir hoffen? Aber auch dafür werden ja dringend Zeichen gesucht. Immer haben Menschen nach Zeichen gefragt, worauf läuft alles hinaus? Solche Zeichen helfen dabei, sich auf das Kommende einzustellen. So wird also auch jetzt in dem Bibeltext gefragt, den ich vorlese, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sag uns doch, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet auch hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Sicher ist euch aufgefallen, wenn ihr genau zugehört habt, dass Jesus auf die Anfrage seiner Jünger und Freunde zunächst abwehrend antwortet. Sie fragen, was ist das Zeichen? Und er sagt, also er erklärt eine ganze Liste, was es alles nicht ist und wovon sie sich nicht verführen lassen sollen. Offensichtlich kennt er seine Pappenheimer. Sie lassen sich gerne, wie wir ja meistens auch, vom Dunklen faszinieren. Deshalb sagt man ja auch immer, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht für Nachrichtensendungen und so, weil man weiß, wir hören nur drauf, wenn was Schreckliches passiert, was Gutes, das interessiert kaum jemanden. Und so sind auch die Jünger von Jesus, sie lassen sich davon faszinieren. Und deswegen sagt Jesus, lasst euch nicht verführen. Erst ganz zum Schluss nennt er ein einziges überraschendes Zeichen, wo er dann dranhängen kann, ja, und daraufhin kommt das Ende. Dann komme ich wieder. Er möchte, dass alle, die an ihn glauben und die ihn erwarten, die Freude im Blick behalten, so wie ich die Lichter von Bollersdorf. Ne? Sie sollen den Blick auf die Freude gerichtet halten. Wenn man den Bibeltext verfolgt, bewegt er sich von der Zertrümmerung des Tempels, davon war am Anfang die Rede, dann über die ganz verschiedenen Zustände in der Welt, wie sie sind, und landet dann am Ende bei der Predigt des Evangeliums. In diesem Ablauf möchte ich jetzt noch kurz ein bisschen verfolgen. Erstens geht es also um die Trümmer des Heiligen, des Tempels. Jesus ist traurig. Er hat gerade geweint, wenn man die Verse vorher liest. Die Menschen in Jerusalem hören nicht auf ihn. Deshalb ist er also aus dem Tempel herausgegangen und wendet sich vom Tempel ab. Ganz anders seine Jünger und Freunde, sie verstehen nicht, was in ihm vorgeht. Wie alle Juden sind sie stolz auf dieses beeindruckende Tempelbauwerk. Und sie sagen, Jesus, sieh dir doch mal diese prächtigen Gebäude an. Sie zeigen ihm die Gebäude. Man kann sich fragen, warum eigentlich? Er war doch gerade selber drin. Er ist ja gerade aus dem Tempel rausgekommen, hatte sich alles genau angesehen. Aber scheinbar zeigt er nicht genug Begeisterung. Er sorgt sich um Menschen, nicht um Gebäude. Aber schließlich geht er ja doch auf die Hinweise seiner Freunde ein. Wir Menschen sind nun mal so, wir möchten gerne auf etwas stolz sein. Wir haben etwas aufgebaut, wir haben uns etwas aufgebaut, wir haben etwas geleistet, unsere Kultur, unsere Musik, unsere Lieder, unser Wissen, unsere Fähigkeiten, Straßen, Brücken, Häuser. Jemand hat handwerklich etwas gestaltet, jemand hat ein Gemeindehaus oder eben die Gemeinde mit aufgebaut. Jemand hat sich ein bestimmtes Glaubensverständnis erarbeitet, ein einleuchtendes System. Und bei allen diesen Dingen fällt es schwer loszulassen, nicht stolz zu sein oder auch gar nicht zurückzusehen. Noch dazu, wenn es für Gott getan und ihm geweiht wurde, so wie ja damals der großartige Tempel in Jerusalem. Und doch geht alles, was wir bauen, kaputt. Nichts bleibt für immer. Ältere Menschen, ich fange ja auch langsam an dazu zu gehören, die können es manchmal kaum fassen, wie schnell fast nichts mehr gilt und steht, was für sie einmal vor scheinbar noch ganz kurzer Zeit so selbstverständlich war. Gebäude auch, ne? Manchmal wird ein wunderbares Haus gebaut, ein Tagungszentrum und kaum hat man sich's versehen, muss schon alles wieder rausgerissen werden und neu gemacht. Es bleibt nichts, es hält nicht. Genauso ist es mit Verhaltensregeln, mit vielen anderen Dingen, auch mit Überzeugungen, was wir mal ganz für sicher hielten. Das hat sich in meinem Leben schon ungefähr 4-mal völlig umgewendet. Also, nichts spielt mehr eine Rolle von dem, was wir mal für fest und unerschütterlich hielten. Jesus sieht die Tempelgebäude und sagt ganz nüchtern, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das ist ein Gebäude, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Sicher wusste er auch, dass das noch viel schneller gehen würde, als man normalerweise erwartet, aber immerhin. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche menschenleer. Ihre Siege sind zerbrochen, ihre Sprachen ungesprochen, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Ist so ein Lied, das wir besonders gern in der DDR-Zeit gesungen haben und das dann, als die Mauer fiel, nochmal besonders aktuell wurde. Und sowas sagt Jesus nun seinen Freunden. Ne? Und zwar auch noch im Blick, nicht auf so eine böse Berliner Mauer oder so, sondern im Blick auf den Tempel, auf die Wohnung Gottes sozusagen. So wie es die Menschen sahen und verstanden. Und da denken sich die Freunde von Jesus, wenn das alles so zusammenbricht, dann muss das ja das Ende der Welt sein. Ja. Und dann wird Jesus wiederkommen als der herrliche Sieger. Und sie fragen ihn, ist das nicht so? Ist dieses Zusammenbrechen der Dinge, die uns so wertvoll waren, nicht das Zeichen deiner Ankunft? Was sind die Zeichen dafür, dass du wiederkommst? Und darauf gehe ich jetzt kurz ein. Also zweitens, die Weltzustände als Nichtzeichen. Jesus sieht nämlich, dass seine Freunde über das Ziel hinausgeschossen sind. Sie sollen natürlich das Scheitern auch der Weltsysteme wahrnehmen, damit wir bescheiden werden. Wir wissen, nichts ist ewig, was wir tun und bauen. Aber sie sollen daraus keinen Triumph machen. Das sind nicht die Zeichen der Hoffnung, schon gar nicht die Zeichen der Ankunft oder der Wiederkunft von Jesus, die Zeichen des Advent. Denn Jesus hat gerade über diese Dinge geweint. Menschliche Leiden und Zusammenbrüche sind nicht der Steigbügel für seinen Sieg. Er baut sein Reich auch nicht auf den Trümmern, sondern auf seiner Liebe auf. Und deswegen unterbricht er und bricht er jetzt erstmal den Eifer seiner Freunde. Er bricht ihm die Spitze ab. Sie sollen sich nämlich nicht verführen lassen, auf diese Dinge irgendeinen Wert zu legen. Er beginnt die Welt zu beschreiben, wie sie ist. Eigentlich sagt er nämlich hier nichts Neues und Besonderes. Das, was Jesus hier alles aufzählt, das ist die Welt so, wie sie ist, wie sie immer war. Und wie sie leider heute auch noch ist. Menschen profilieren sich als angebliche Heilsbringer, Kriege, Kriegshetze und Lügen. Volksgruppen erheben sich über andere und bekämpfen sie. Die Armen hungern. Naturkatastrophen geschehen, Verrat und Hass, Missachtung von Werten und Regeln, Lieblosigkeit. Das war der Alltag der Menschen auch damals, zur Zeit von Jesus. Die Ungerechtigkeit nimmt immer wieder überhand. Dass die einzelnen Aufzählungen mit einem und dann und dann und dann verbunden sind, bedeutet hier keine zeitliche Reihenfolge. Wenn ihr das durchseht, wäre das auch seltsam. Ne? Es sind Bindewörter der Aufzählung, so etwa wie wir sagen, ich habe Apfelsinen eingekauft und dann noch Nudeln, ach ja, und dann noch ein Kilo Zucker. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass ich erst die Apfelsinen gekauft habe und dann die Nudeln, sondern ich zähle es einfach auf. Ja. Und so ist das hier auch. Jesus zählt auf, was seine Jünger kennen. Vielleicht nicht jeder gleich schon persönlich, aber was sie sehr bald kennenlernen werden, wenn sie es noch nicht kennen oder wenn sie irgendetwas davon noch nicht kennen. Und er sagt, so ist das Leben, das muss so sein, so wie wir sind, haben wir damit zu rechnen. Wir kriegen das in unserer Welt nicht besser hin. Das ist unsere Welt. Aber das ist das Alte, nicht das Neue. Das ist der Anfang und nicht das Ende. Er sagt ja ganz bewusst, das ist jetzt gerade erstmal der Anfang und ihr habt nach dem Ende gefragt. Mit dem Reich Gottes haben diese Ereignisse also nichts zu tun. Sie sind keine Zeichen dafür, dass oder wann Jesus wiederkommt. Nach einhelliger Aussage der Bibel kann das ja sowieso niemand wissen. Und damit sind wir jetzt aber bei dem dritten Punkt, die Predigt des Evangeliums als Zeichen des Advents. Und hier will ich zunächst mal auf den biblischen Begriff Ende eingehen. Wir haben ja gefragt, ist das das Ende, ne? Oder wann ist das Ende? Da steht das griechische Wort Telos. Und das wird tatsächlich in der Bibel meistens mit Ende übersetzt. Das ist auch richtig, es hat aber trotzdem einen anderen Klang. Unter Ende verstehen wir nämlich, ich jedenfalls, im Deutschen eher einen unerwünschten Abbruch. Ende hat, ja höchstens wenn man mal sagt, wann ist endlich der Arbeitstag zu Ende, da hat es einen positiven Klang. Aber in der Regel hängt mit Ende ein bisschen ein negativer Klang zusammen. Deswegen steht ja am Ende einer Rennstrecke zum Beispiel auch nicht Ende über der Ziellinie, sondern Ziel. Es geht ja nicht um ein trauriges Ende, sondern um das angestrebte Ziel, um den zu feiernden Sieg. Und diesen Klang hat der Begriff Telos in der Bibel. Teleologie, das ist die Zielgerichtetheit. Ne? Also das Ende meint eigentlich das Ziel. Und Trümmer können ja nicht Zeichen des Endes in diesem Sinn sein. Sie sind Zeichen des Endes dieses Gebäudes, des Tempels. Ne? Aber sie sind nicht Zeichen des Ziels. Ein Zeichen muss etwas von dem haben, auf das es hinweist. So wie eben die Lichter von Bollersdorf für mich erinnert haben an die Lichter, die da in dem Ort brannten und leuchteten, wo ich hin wollte. Also ein Zeichen muss etwas von dem haben, auf das es hinweist. Und deswegen lässt Jesus als Zeichen des Ziels und seiner Ankunft nur die Predigt des Evangeliums gelten. Und mit der Predigt des Evangeliums ist nicht nur das gemeint, was der Pfarrer auf der Kanzel so tut, wie ich zum Beispiel jetzt gerade, sondern es geht darum, dass Menschen die gute Nachricht von der untödlichen Liebe Gottes auf irgendeine Weise leben und weitersagen. Denn im verkündigten Wort Gottes leuchtet schon das Licht des Ziels auf. Dass das Evangelium in aller Welt gepredigt wird, ist übrigens auch nicht zeitlich gemeint. Also, und dann zu allerletzt wird das Evangelium in aller Welt gepredigt werden. Das ist so ein bisschen ein Missverständnis. Einige Christen glauben ja, dass Jesus sofort wiederkommen wird, wenn wir es endlich geschafft haben, auch dem letzten Völkerstamm das Evangelium zu bringen. Das ist ungefähr so, wie manche Juden dachten, der Messias käme unmittelbar, wenn es in Israel gelänge, nur einmal an einem einzigen Sabbat die Sabbatruhe wirklich einzuhalten. Aber wenn das so wäre, dann läge es ja an uns, in unserer Hand sozusagen, dass wir das Kommen des Herrn herbeirufen können sozusagen, was die Bibel ja ablehnt. Sondern die Predigt ist der letzte Punkt, den Jesus aufzählt. Und es geht dabei nicht darum, was zuletzt geschehen soll, sondern es geht um letzte Qualität. Jesus hat ja sofort nach seiner Auferstehung seine Jünger in alle Welt gesandt. Wir haben sicher nicht gleich den letzten Stamm der Welt erreicht, aber da ging das schon los, dass das Evangelium in aller Welt gepredigt wurde. Und es geht um das Einzige, das qualifiziert ist, auf das Ziel der Geschichte und auf den Advent von Jesus hinzuweisen. Das, was im Evangelium gepredigt wird, das ist das, was wir erwarten, was unsere Hoffnung ist. Und deshalb ist das Wort des Evangeliums das Zeichen seiner Wiederkunft, dass Jesus wiederkommt. Immer, wo das Evangelium gepredigt wird, dürfen wir uns darüber freuen und sagen, Jesus kommt wieder. Das Evangelium, das sind so die Lichter von Bollersdorf, die uns heimleuchten. Was hätte es mir denn gebracht, wenn ich stattdessen nur den dunklen Wald beobachtet hätte, wo ich eigentlich ja sowieso nichts erkennen konnte? Wir müssen die Augen nicht vor der Wirklichkeit verschließen. Und Jesus sagt auch, wir sollen sie aufmachen dafür. Aber das Zeichen des Advents ist das Evangelium, auf das wir achten dürfen. Jesus will, dass wir die Freude im Blick behalten und uns nicht von Katastrophen herunterziehen oder gar faszinieren lassen. Und das ist ja in unserer Zeit, liegt es ja sehr nahe, wenn wir jetzt an Aleppo denken, an all die schrecklichen Dinge. Natürlich fühlen wir mit und fragen uns, was können wir tun, um zu helfen. Aber natürlich sind das nicht Zeichen der Wiederkunft unseres Herrn. Und das sollen wir und dürfen wir immer gerade besonders im Blick behalten. Immer hat Jesus die Liebe Gottes verkündet, die uns verlorene Menschen umarmt. Und dabei bleibt es, wie schlimm auch die Situation in unserer Welt sein mögen. Und daran dürfen wir uns halten und dabei dürfen wir auch mitmachen. Ich fasse also zusammen, dieser Bibeltext lädt dazu ein, die Freude im Blick zu behalten. Die Freude, die Gott uns macht, indem er seinen Sohn in unsere Welt gesandt hat. Und zwar dürfen wir die Freude festhalten, trotz der Vergänglichkeit aller Dinge, die wir wertschätzen und die uns heilig sind. Die Zustände in der Welt sagen uns nichts über das Ziel, dem wir entgegengehen. Aber das Evangelium ist ein Zeichen, ein Licht auf unserem Weg, das uns versichert, dass wir eine Zukunft mit Gott haben, wenn wir darauf achten. Und deswegen hat Jesus gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Amen.